Markus?
Haben wir, ja. Mhm. Ich wollte gerade nochmal fragen, haben wir einen Flugmodus oder Handys aus? Oder
ach so, ja. So?
Kommt ja?
Passend zum Thema.
Wozu?
Zum Fliegen.
Flugmodus. Haben alle Flugmodus hin? Weil aktiviert. Da wollte ich nämlich jetzt auch eine kleine Anekdote zu erzählen.
Okay, bring mal deine Anekdote.
Ich war gestern im letzten Mission Impossible Teil und war natürlich ein bisschen enttäuscht, weil der Film...
Tom Cruise alt geworden ist.
Aber ist er? Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, ich liebe meinen Papa, aber wie mein Papa, der viel jünger ist als Tom Cruise, also jetzt viel auch nicht. Hast du die Szene gesehen, wo der oben ohne da stand, auf diesem Laufband und da, bevor er seinen Tauchgang angetreten hat?
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie alt ist der? Wie alt ist Tom Cruise? 65 oder sowas?
Bestimmt.
Wenn du so aussiehst, dann hast du aber vieles richtig gemacht.
Wenn ich dann überhaupt auf dem Laufband stehe.
Wenn du auf dem Laufband stehen kann. So. Und da ist ja, ich finde, zu einem guten Mission Impossible Film gehört auf jeden Fall ein Event, eine Gala, in der Tom Cruise mit dem Smoking durch die Gegend rennt. Dann gehört dazu, dass er viel rennt, auf jeden Fall sprintet.
Und dann irgendein Flugobjekt dranhängt.
So, und er hängt oder springt oder fliegt selbst irgendein Flugobjekt. Und Tom Cruise, das war ja letztens jetzt sogar bei den Tagesthemen, der hat einen Weltrekord irgendwie aufgestellt, weil er 9-mal aus einem brennenden Flugzeug mit einem Fallschirm rausgesprungen ist. Selbst der macht ja diese Stunts alle selbst. Der ist ja völlig gaga. Mhm. Also da ist, glaube ich, Scientology auch wirklich, da ist alles durchgebrannt. Und dann habe ich mich so gefragt, ich war ja jetzt letztens klettern auf diesem Kletterseminar von der Polizei. Und da sind wir, lass es 15 Meter hochgekratzt. Sein. Und da hat mein Körper schon gesagt, Fräulein, das finden wir nicht so geil hier gerade. Und wenn ich mir vorstelle, fliegen ist die eine Geschichte, finde ich. Ich sitze in einem Flugzeug, ich höre meine Musik und alles ist cool. Aber in einem Hubschrauber habe ich mich dann gefragt, wenn ich da so rausgucken kann und das auch nicht diese Stabilität hat wie ein Flugzeug. Ich glaube, das nicht meins.
Darf ich mal irgendwo so einklinken, direkt raushängen aus der offenen Tür.
Das würdest du gerne machen?
Ja.
Glaubst du, das machen die Leute?
Ich bin ja auch dabei, aus dem Flugzeug zu springen. Also.
Das würdest du nicht machen.
Doch.
Nein, das würdest du nicht machen. Du
Bungee-Jumping ist nicht meins, aber aus dem Flugzeug,
Flugzeug rausspringen.
Ja. Das ist nochmal ein großer Traum. Ja.
Also kann ich damit rechnen, dass es nicht The Final Reckoning war, sondern du bist der Ethan Hunt.
Maybe it's the Deadly Reckoning.
Das Erbe von Ethan Hunt wird ja, an natürlich. Dich weitergegeben und du springst aus
jetzt
dem Flugzeug.
Jetzt hier live. Bei der Berliner Polizei.
Und du springst ja nicht aus einem Flugzeug, sondern du wirst aus einem Hubschrauber rausspringen. Und dafür sind unsere Gäste natürlich jetzt für dich...
Können wir das machen?
...sind wir natürlich ein Sprungbrett. Liebe Gäste, stellt euch doch mal bitte vor, wer seid ihr denn überhaupt?
Ja, hallo, ich bin der Martin, 38 Jahre alt und bin Pilot bei der Hubschrauberstaffel.
Ja, hi, ich bin der JP, 34 und bin Systemoperator bei der Hubschrauberstaffel.
Was macht man da?
Der Systemoperator, der bedient die Wärmebildkamera, bedient den Digitalfunk, also die Schnittstelle zwischen Hubschrauber und Bodenkräfte. Des Weiteren auf der Kufe sitzen mit einem Stehhaltegurt und dort Fotos mit der Spiegelreflexkamera machen von irgendwelchen Objekten, Aufklärungsarbeit.
Also ich sehe also jetzt schon meine Dienststelle. Ich habe gesagt, Fotografie.
Vor allem, wir
ist
sind
ja
bei Mission
Thema.
Impossible und er sagt, ich bin der Systemoperator. Also, das ist ja hier wirklich die Mission Impossible. Ich dachte immer, diese Kameras, die sind, ich dachte das wirklich, die sind an dem Hubschrauber irgendwie befestigt.
Und sind ja auch zwei verschiedene. Also, wir haben die Wärmebildkamera, die vorne an der Kufe befestigt ist, vorne rechts. Und dann habe ich hinten einen PC, zwei Bildschirme, eine Tastatur, einen Joystick zum Bedienen der Kamera. Und das andere ist dann eine ganz normale Spiegelreflexkamera, wo man dann die Tür aufmacht, dann zum Objekt fliegt oder zu einer Unfallstelle, je nachdem. Und dann schießt man die Fotos damit.
Das würdest du machen?
Das finde ich super.
Dich da so raushängen?
Ja.
Du bist da gesichert, Markus. Da ist kein Nervenkitzel, oder? Also ich würde mir so ins Hemd
Also wollen wir
kacken,
dich mal aus der offenen Tür raushängen?
Ich würde mir ins Hemd kacken, wenn wir unten auf dem Boden stehen und das Ding geht hoch. Du hättest mich mal beim Kletterseminar sehen sollen. Ich habe viel gemeckert.
Ich habe dich bei den Horrornächten gesehen.
Ich habe viel gemeckert, aber die Leute wussten, jetzt hat sie wirklich Schiss, als ich das Maul gehalten habe. Und das war, als es ums Runterklettern wieder ging. Da habe ich gedacht und da habe ich nur runtergeguckt und dachte, ich bin tot, wenn ich hier runterfalle.
Aber du hast ja jetzt schon mal einen Teil erzählt. Erzählt, was du so machst und du fliegst.
Du fliegst
die Kiste,
den Adler.
Oder wie
genau, richtig.
Den Adler.
Richtig. Also ich fliege die Maschine, JP sitzt hinten drin, bedient die Kamera, die Sensorik und arbeitet teilweise auch an der offenen Tür. Und da wird es dann manchmal auch so gemacht, dass wir die Maschine ein bisschen ankippen. Also da würdest du dann auch so ein bisschen in deinem Seil drin hängen, senkrecht nach unten gucken. Da ist schon ein bisschen Adrenalin dann dabei. Und das würde auch vorher getestet werden, ob du damit umgehen kannst, wenn du zu uns wolltest.
Dazu kommen wir ja nochmal, wie man zu euch kommt.
Ich würde sagen, wie kommt ihr dazu? Aber wie kommt ihr denn dazu, das zu tun?
Aber bisher, tell me more.
Ja, also bei mir war es so, ich bin jetzt knapp 20 Jahre bei der Polizei Berlin. Hab damals auch studiert, so wie ihr jetzt.
Fertig, wir machen das ja nicht mehr, Martin.
Ihr seid jetzt mal fertig, bei den Tatsachen, bitte. Das habe ich ja schon gratuliert, ihr habt recht, ihr seid natürlich fertig. War dann ganz normal, also ich habe bei der Schutzpolizei angefangen, war dann ganz normal auf dem Abschnitt, habe da alles gemacht, was man so macht. Funkwagen fahren, Wache, Einsatzdienst. Und dann kam irgendwann die Ausschreibung, hatte Berlin eine Ausschreibung veröffentlicht, dass wieder Piloten gesucht werden. Das war halt ziemlich lange, gab es da nichts, also gab es keine finanziellen Mittel oder Stellen, die da frei waren. Und da habe ich mich dann einfach beworben. Es hat jetzt nicht, viele hatten Vorerfahrungen, waren im Segelflug oder irgendwas. War jetzt bei mir nicht so. Hab's einfach mal probiert und hat funktioniert.
Geht das direkt für die Hubschrauberstaffel oder ist das wirklich dann für den speziellen Posten, dass die dann direkt für den Piloten dann ausgeschrieben war?
Also bei mir war es jetzt so, dass sie direkt für den Piloten ausgeschrieben war. Ab und zu gab es jetzt auch mal, jetzt vor kurzem hatten wir wieder einen Operator gesucht. Das wird dann immer für die entsprechende Position eigentlich gesucht, weil es halt eine Spezialverwendung ist. Jeder einzelne Posten im Hubschrauber halt eine eigene Ausbildung nach sich zieht.
Also ich könnte ja dieses PGV auch sehen in meinen, also ne, ich habe ja denselben Zugang wie du. Ich würde da jetzt aber nicht sitzen und sagen, ah ja, das ist ja geil. Ich darf das Ding gar nicht fliegen. Durftest du das vorher schon, willst du mal, hast du vor der Polizei einen Hubschrauberführerflugschein?
Ja, das machst du ja währenddessen dann.
Ist das, gehört das dazu?
Genau, also da
das, Tom Cruise dürfte das Ding fliegen.
Ja, Tom Cruise kann alles fliegen.
Der kann es wahrscheinlich auch ohne Führerschein. Wir nicht. Aber bei uns ist es so, dass die Behörde das bezahlt. Also man kommt zur Luftfahrerschule, die wird von der Bundespolizei betrieben und da gehen alle Polizeien hin, die mal Hubschrauber fliegen wollen. Also egal, ob es jetzt die Bayern sind, die Hamburger Polizeien, alle, die mal Polizeihubschrauber fliegen, werden bei denen ausgebildet und das jeweilige Land zahlt dann quasi den Betrag.
Es sind kein Kleckerbetrag.
Kleiner Spaßbetrag.
Ja. Ich kenne jetzt die Summe nicht mehr ganz genau, aber irgendwas so über 200.000 Euro. Aber nagelt mich jetzt nicht fest.
Ach, Geld ist doch nicht wichtig. Das Erlebnis, die Erfahrung zählt, der Wille zu verreisen.
110%. Und du, JP, also du sitzt hinten und hast die Kontrolle über die IT-Geschichten, die da drin ablaufen,
genau,
oder was?
Über die Technik. Also ich durfte den Hubschrauber nicht fliegen, weil ich keine Lizenz habe. Hab mich auch damals dagegen entschieden, weil, wie Martin schon erzählt hat, dass die Ausbildung bei der Bundespolizei stattfindet. Man muss dazu sagen, die findet auch in Köln statt, also in St. Augustin. Und die geht 2 Jahre bis 2,5 Jahre. Heißt, man ist die 2 Jahre komplett da drüben. Mich hat es damals abgeschreckt, aus persönlichen Gründen. Vielleicht, wenn Berlin selber mal ausbildet hier am Standort bei uns, dann würde ich mich dazu entschließen. Aber so macht mir die Arbeit hinten schon Spaß. Ich mache die eigentliche Polizeiarbeit, sagen wir es mal so. Aber dieses ganze System Polizeihubschrauber funktioniert halt ohne uns drei nicht. Also wir sind ja 3 Leute auf dem Hubschrauber. Mhm. Wir haben den PIC, also Pilot in Command. Das ist derjenige, der halt den Hut auf hat, wie der Flugkapitän. Und dann haben wir den Techniker, den es aber nicht mehr gibt. Der wird nicht mehr ausgebildet. Also setzt man vorne links einen zweiten Piloten hin, hinten den Operator. Und dann fliegt man so in Einsatz. Ohne den Piloten würden wir nicht in den Einsatzort kommen. Ohne den Operator könnten die Piloten vorne in der Nacht nicht arbeiten, bei einer Vermisstensuche oder so. Deshalb, dieses ganze Konstrukt mit 3 Leuten ist einfach wichtig und wenn einer fehlt, funktioniert es halt nicht.
Du hast gesagt, du hast dich jetzt gegen diese Ausbildung in Köln entschieden.
Genau.
War das für dich zentraler jetzt vom Standort und ging das auch 2 Jahre?
Ich war auch in Köln, ja. Aber klar, ging nur 3 Monate, anderthalb, okay. 3 Monate waren das bei mir. Jetzt haben sie es wieder so ein bisschen umgestellt, die Bundespolizei. Jetzt geht der Lehrgang ein bisschen länger. Die Bundespolizei hat ja noch andere Aufgaben, Waldbrandlöschen und ganz andere Geschichten. Und da werden die Operator von denen halt nochmal ein bisschen anders ausgebildet. Okay. Wir als Berliner brauchen das ganze Portfolio nicht, wir machen es aber mit, weil wir halt ja die Kooperation mit der Bundespolizei haben, die ja einmalig in Deutschland ist, dass Bund und Land sich einen Hubschrauber teilen. Da müssen wir halt auch so ein bisschen Bundespolizeiaufgaben wahrnehmen. Heute Morgen war ich schon in Schwedt, Frankfurt-Oder an der Grenze, weil wir ja diese illegale Migration haben. Da muss ja die Bundespolizei die ganze Grenzüberwachung jetzt machen. Und da sind wir heute Morgen schon geflogen zwischen 7 und 9. Da nehme ich als Landespolizist natürlich Bundespolizeiaufgaben wahr und andersrum genauso. Mhm. Besatzung kann aus einem Bundespolizisten und 2 Berlinern bestehen oder andersrum oder nur eine reine Berliner Besatzung oder eine reine Bundespolizeibesatzung. Das wird halt durchgemischt.
Das wollte ich gerade fragen, wie viele gibt es denn von euch bei uns in der Berliner Polizei? Ich kenne einen Menschen, der war beim Tag der offenen Tür. Thomas.
Den gab's mal, der ist jetzt auch nicht mehr da. Der ist im Mai letzten Jahres in Pension gegangen. War so eigentlich so das Gesicht der Hubschrauberstaffel der letzten Jahre oder Jahrzehnte, kann man schon fast nennen.
Jetzt bist du das.
Genau, jetzt ist der JP. Aber wir kommen auch von hinten. Nein, wir haben jetzt aktuell 5 Piloten, also 5 Berliner Piloten, 5 Berliner Operator.
Also 4 Operator und 1 Operatorin. Also eine Frau haben wir bei uns auch.
Ja, siehst du, richtig. Kann ich nämlich auch machen.
Genau. Und noch 2 Kollegen 2,5, die im Staffeldienst sind, also im täglichen Dienst, die so das Büro machen. Mhm. Anfragen, was da so kommt, E-Mails, Dienstplanung.
So, apropos Dienst, wie verseht ihr euren Dienst oder in Schichten normales
Dienstzeitenmodell? Genau. Also wir jetzt als fliegende Besatzung arbeiten immer im 12-Stunden-Dienst. Und da wir den Hubschrauber mit der Bundespolizei teilen, wie JP schon meinte, sind wir so ein bisschen oder nehmen ein bisschen Rücksicht drauf. Also wir planen unsere Dienste so, dass die Bundespolizei anschließend auch die Lücken füllen kann, wo wir halt nicht da sind. Und da sind teilweise die Bundespolizisten kommen aus Sachsen, aus Mecklenburg-Vorpommern und so weiter und so fort, sodass wir eigentlich immer in Blöcken arbeiten. Also wir haben dann meinetwegen 3 Nachtdienste in Folge oder 4-mal Tagesdienst in Folge, sodass wir halt nicht so kleckerweise kommen. Mhm. Wo dann 1-2 Tage Nächte übrig bleiben und da halt ein Kollege aus Sachsen extra kommen muss.
Die Dienste sind dann 12-Stunden-Dienste, genau. Heißt 6 bis 18 und 18 bis 6 dann.
Und in welchem Modell habt ihr dann Tag, also dieses
klassische Schub? Also das ist auch einmalig in der Behörde, dass wir uns das aussuchen können. Das ist aber auch dem Grund geschuldet durch diese Kooperation. Die Bundespolizei, die muss ja noch... Die hat noch Standorte in Chemnitz und in Bautzen und da gehen die Kollegen für 7 oder 8 Nächte hin. Deshalb können wir 2 Monate im Voraus das planen. Wir gucken, okay, wir machen jetzt hier 3 Tagesdienste, da machen wir 2 Nachtdienste. Klar, Beachtung auch der Feiertage, dass jemand auch mal Feiertag, Weihnachten und was alles dazugehört, halt übernimmt. Und dann füllt die Bundespolizei halt auf. Das geschieht immer alle 2 Monate im Voraus. Anders funktioniert es auch nicht.
Was schlägt bei euch Alarm? Wie schlägt es Alarm? Und was passiert dann?
Da würde ich mal an dich übergeben, weil du hast das Alarmtelefon.
Genau, da sieht man es wieder. Der Operator macht die eigentliche Polizeiarbeit. Also es hat sich so eingespielt, dass die Operator, weil sie halt ja auch draußen dann das Taktische so wirklich machen und auch den Funkkontakt zu den Kräften haben. Ja, wenn man sich jetzt da noch absprechen würde in der Luft und ich sag, du Martin, sag mal dem Funkwagen, der soll mal nach rechts fahren, weil da ist der Täter oder so. Das funktioniert nicht. Ich sehe das auf meinem Bildschirm, ich sag das dem Funkwagen gleich, dann funktioniert das aus. Ich sag nur zu Martin, langsamer, bisschen weiter rechts geht es und dann guckt er halt, funktioniert es oder nicht. Wenn ein Einsatz jetzt kommt, haben wir ein Alarmtelefon in der Tasche, was 24/7, 365 Tage besetzt ist. Und dann ruft uns die Einsatzleitzentrale an und sagt uns halt, pass auf, wir haben hier eine vermisste Person in dem und dem Bereich. Ansprechpartner wäre der Funkwagen. Hier habt ihr die Handynummer nochmal und ihr funkt auf diesem FMBZ-Kanal. Abkürzung FMBZ?
Fernmelde irgendwas.
Betriebszentrale.
Sehr gut. Bewusst. Ich weiß das, Markus.
Ich habe gerade Bereich im Kopf gehabt. Aber
ich habe es jetzt schon wieder vergessen.
Fernmeldebetriebszentrale.
Genau.
Ja, Fernmeldebetriebszentrale.
Und dann schalten wir uns auf diesen Kanal rauf. Das ist ja der örtliche Abschnittskanal oder Direktionskanal. Und dann fliegen wir in den Einsatz. Also manchmal telefonieren wir noch vorher, wenn die Zeit dafür da ist, um halt abzuklären, weil man ja auch von der Anforderung, also wenn der Funkwagen uns anfordert, ein bisschen Zeit vergeht, ob es noch präsent ist. Ja, also wir wollen vermeiden, dass wir halt rausfliegen und 2 Minuten später gerade abgehoben, ist Storne und wir kehren wieder zurück.
Mhm. Genau. Wie lange dauert das? Also sag mal, wenn ihr den Anruf irgendwie kriegt, bis ihr dann wirklich nachher in die Luft steigt?
Ja, bis wir in die Luft gehen, hängt so ein bisschen davon ab. Wir sagen jetzt immer, bis wir da sind, vor Ort sind, im Einsatzraum sind es so 25-20 Minuten sind schon. Ne?
Das hätte jetzt länger gedauert tatsächlich.
Wenn jetzt das Wetter kritisch ist, müssen wir als Piloten dann nochmal gucken, okay, wie sieht es jetzt aus, wo geht's denn hin, wie ist da das Wetter? Gucken, wo diese Einsatzörtlichkeit ist. Ist sie vielleicht in der Kontrollzone vom Tower in Schönefeld? Da müssen wir da dann nochmal reinrufen oder vorher Bescheid sagen, je nachdem. So als groben Richtwert kann man sagen, 25 Minuten, 20 Minuten, wenn es jetzt wirklich im Südwesten ist. Klar, in Marzahn oben im Ostteil der Stadt sind wir schnell. Aber man kann jetzt sagen, 20, 25 Minuten wäre vielleicht ein guter Richtwert.
Fliegt ihr bei Wind und Wetter oder gibt es da Richtlinien, dass man sagt, ne, du nickst schon?
Genau, wirklich? Da gibt es natürlich Richtlinien, klar, viele Richtlinien.
Achso, ich dachte, ihr fliegt bei Wind und Wetter.
Nein,
das hätte mich jetzt sehr irritiert, weil also es gibt ja für alles Richtlinien bei der Polizei.
Sturmtornado.
Genau. Flieg halt.
Richtig, wir halten uns ja nicht nur an die Richtlinien von der Polizei, sondern auch von der Fliegerei. Da gibt es natürlich auch Vorschriften, mindestens genauso viele. Und es macht halt auch wenig Sinn, wenn jetzt die Wolken tief hängen zum Beispiel und er mit seiner Kamera nicht mehr rausgucken kann, weil ohne die Kamera ist der Hubschrauber nicht mehr so viel wert. Der ist ja quasi dafür da, wenn wir eine vermisste Person suchen, dann brauchen wir die Kamera und dementsprechend sind wir schon auf Wolkenhöhen angewiesen. Man sagt so als grober Richtwert nachts 300 Meter. Alles, was drunter ist, ist dann schon kritisch zu betrachten. Erstens ist es mega laut, wir wecken alle auf in der Stadt, da kommen dann auch immer zahlreiche Beschwerden. Manche Leute haben anscheinend einen sehr leichten Schlaf, die kriegen es dann mit, trotz geschlossener Fenster. Also genau, da kommen dann halt Beschwerden und wir sagen ab 1000 Fuß, also 3,5, ein paar zerquetschte Meter, gucken wir genauer hin oder darunter sollte man eigentlich nicht mehr rausgehen, weil es auch nicht so viel Sinn macht, wie gesagt, mit der Kamera. Weil wir nicht hoch genug sind, gibt ja auch viele hohe Gebäude in Berlin, da kann man auch nicht mehr so schön reingucken dann mit der Kamera. Da ist Höhe schon ein bisschen wichtig. Und natürlich, wenn irgendwas passieren sollte in der Luft, ein Triebwerk geht aus oder irgendein technisches Problem, ist Höhe auch Leben. Also wir haben mehr Zeit quasi, irgendwo runterzugehen.
Was passiert denn, wenn mal so ein Triebwerk ausgeht? Was habt ihr denn für Sicherheitsvorkehrungen da oben in der Luft?
Genau, also wir haben an der Maschine glücklicherweise zwei Triebwerke. Quasi wenn eins ausgehen sollte, was schon relativ unwahrscheinlich ist, also die sind wirklich sehr zuverlässig. Genau wie bei den Airlinern heutzutage, außer es kommt natürlich ein Vogelschwarm oder sowas, aber ansonsten so ohne äußere Einflüsse gehen die jetzt selten aus. Und falls es doch mal passieren sollte, haben wir halt noch ein zweites Triebwerk. Und das reicht eigentlich aus, außer wir sind super schwer im Start. Wenn wir halt noch viel Sprit drin haben, reicht ein Triebwerk auch aus, um uns runterzubringen.
Also ich würde schon fast sagen, wir sind krasser als Tom Cruise, weil...
Aber ihr habt keine Fallschirme?
Nee.
Aber wie gesagt, Fliegerei, was Martin schon gerade meinte, ist absolut sicher.
Haben wir in der Stadt die Möglichkeit, runterzukommen? Wenn ich habe jetzt gerade wieder so Hollywood natürlich vor,
Tom
so
Cruise.
Überall Landeplätze auf jedem Krankenhaus und weiß
der
ich was.
Der landet
also.
Dir das auch, der würde das auf dem HWR-Parkplatz vorne vor Gebäude 3, würde der das Ding runterbringen.
Ja, ich habe auch gedacht, die kommen hier direkt runter jetzt
wo
vor
ist denn
Gebäude.
Eure Show hier?
Da müssten wir, glaube ich, unsere Präsidentin noch mal fragen.
Platz der Luftbrücke.
Genau.
Also Möglichkeiten gibt es hier ja, ne?
Ja, also in der Stadt wird es schon schwieriger, ne? Man sieht ja öfter mal Rettungshubschrauber oder so, die jetzt an größeren Kreuzungen immer zur Landung gehen. Dann müssen dann aber schon, dann muss die Straße abgesperrt werden, dass halt der Verkehr nicht mehr fließt. Dann sind auch viele Laternen und Ampeln. Mhm. Und nachts wird es nochmal schwieriger, da runter zu gehen, wenn wir halt nicht so gut sehen. Wir haben eine Nachtsichtbrille mit dabei, klar. Können da so ein bisschen besser gucken. Schwierig wird es trotzdem.
Ja.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber je nachdem, wo man gerade ist. Ne, ein Sportplatz wäre natürlich super, wenn man den hätte. Oder Tempelhofer Feld, Platz der Luftbrücke, perfekt. Wenn man jetzt irgendwo anders gerade ist, dann wird es schon ein bisschen sportlich. Und je niedriger wir auch sind, desto weniger können wir uns ja in der Breite eine Fläche aussuchen. Dann müssen wir halt das nehmen, was da jetzt ist.
Wir haben doch auch irgendwann mal an der PA was gemacht, wo wir auch die ganze Zeit ganz begeistert da gestanden haben am Rande des Sportplatzes und gedacht haben, komm, wir würden jetzt einfach mal gerne einsteigen.
Ich weiß ganz, ich hatte es auch im Kopf und zwar haben wir unseren Trailer gedreht.
Ja.
Und dann hatten wir die wagemutige Vorstellung, dass wenn die jetzt landen, dann fragen wir, ob wir eine Sequenz drehen können, wie wir da draufstehen. Aber keiner ist gelandet. Es war die Polizei Brandenburg tatsächlich, das haben wir dann hinterher rausbekommen, die unseren Hubschrauber hatte und dort tatsächlich irgendwie, glaube ich, irgendwas geübt hat tatsächlich. Aber ich habe Thomas mal im Rahmen vom Tag der offenen Tür kennengelernt und da hat Thomas mir den Hubschrauber von unten gezeigt. Und ich saß da drin und dachte nur so, Alter, was ist das alles, diese Knöpfe und hast du nicht gesehen? Ich glaube, du brauchst echt Leute, die, also nicht ich glaube, sondern du musst das Ding natürlich verstehen und kannst nicht einfach sagen, ja, ich zieh den hoch. Es gibt ja so Leute, die können immer alles oder die denken immer, sie können alles.
Ah, Crashkurs, Führerschein, einen Monat, dann fliegt das Ding, ne?
Ja, ich guck einmal und dann kann ich's. Ja. So. Aber jetzt, also ich möchte uns nicht selbst einladen, Markus, aber gibt's mal die Möglichkeit, dass wir beide mit euch mitfliegen? Was wollt ihr jetzt machen?
Das ist erstmal, die Hürde ist ja rausfahren nach Blumenberg.
Ist ja kein Autos beide.
Da wohne ich ja um die Ecke schon.
Ja, okay, dann ist, aber ansonsten ist es ja immer eine halbe Weltreise. Ja, wir sind jetzt auch über eine Stunde fast hergefahren.
Für unsere Kollegen ist uns kein Weg zu weit.
Ja, das ist schön.
JP, wir sind hier
jetzt
im Team.
Haben wir ein Problem.
Okay,
jetzt haben wir
ein Problem.
Ihr könnt ja auch nein sagen, wir können es ja auch schneiden, dann seid ihr halt unsympathisch. Das ist halt der Ton die ganze Zeit nur noch so. Und jetzt erzähl
mal,
wir
trinken erstmal einen Kaffee bei uns und dann,
guck mal, das ist ein nettes Nein gewesen.
Ja. Erstmal kriegt ihr einen Kaffee bei uns
und dann dürft ihr euch den mal von
gehen.
Außen angucken und
auch mal reinsetzen.
Ja, wie so Kinder.
Aber wie stelle ich mir das jetzt gerade vor? Okay, der Einsatz geht los.
Ja.
Du sitzt vorne mit deinem Kollegen und du stehst schon ganz wagemutig auf der Kufe, während ihr hochgeht? Oder gehst du dann währenddessen irgendwann?
Bei uns ist es so, wir haben zwei Anforderungsarten. Wir haben den Soforteinsatz und wir haben den geplanten Einsatz. Der Soforteinsatz ist klassische AAO-Lage, Funkwagen-Einsatzdienst. Der Funkwagen fährt draußen rum, kriegt einen Einsatz rein, hat Bedarf am Hubschrauber, ja, braucht irgendwie Luftunterstützung, vermisste Person, ganze Portfolio wird da abgearbeitet. Dann fordert er entweder über sein Handfunkgerät, weil er gerade einem Täter auch hinterher rennt, uns an, oder er fordert es über einen Fahrzeugfunk an. Dann kommt halt der Einsatz rein und dann weise ich Martin oder den noch unseren Co-Piloten ein, wo es hingeht und dann setzen die sich rein. Ich setze mich hinten rein, die Türen gehen zu und dann fliegen wir in diesen Einsatz. Dieses andere mit der Kufe, mit den Luftbildern machen, das wäre dann so ein klassischer geplanter Einsatz. In der Behörde gibt es ja so eine Objektakten, zum Beispiel wenn jetzt irgendwie, sag mal, eine Amoktat an der Schule ist oder so, wo sind die Eingänge, wie sieht das Gelände aus und. Dafür werden wir dann angefordert, von diesem Objekt aktuelle Bilder zu machen. Nicht irgendwie, dass man, wenn sowas passiert, oh, wir haben hier vor dem Mauerfall noch irgendwelche Fotos, da sieht das Gebäude ganz anders aus. Dann bereite ich mich vor, dann ziehe ich mir so einen Stehhaltegurt an, also so wie beim Bergsteigen, so einen Gurt an, hänge mich im Hubschrauber an so einem Haken ein, dann wird das mit dem Vier-Augen-Prinzip kontrolliert. Dann geht die Tür auch erstmal wieder zu und dann fliegt man in den Einsatz. Und wenn dann die Fluglage stabil ist, dann spricht man sich ab, dann frage ich, oh, Martin, wie sieht's aus? Ja, alles gut, die Tür kann auf. Dann macht man die Tür auf, verriegelt die, dass sie nicht wieder zugeht von alleine und dann setzt man sich raus. Und dann fotografiert man mit der Spiegelreflexkamera.
Klar. Weil wir können auch nicht so schnell fliegen, wenn die Tür offen ist. Deswegen müssen wir uns ja mal absprechen, nicht, dass auf einmal wir dann noch zu schnell sind und da alles rausfliegt oder JP im schlimmsten Fall rausfliegt.
Und dann hänge am Hubschrauber.
Wollen wir natürlich nicht.
Ja. Einsatzanlässe. Jetzt hast du gerade gesagt, zum Beispiel, wenn ihr diese Objektpflege macht, oder nicht Pflege, sondern guckt, die Karten pflegt und sagt, okay, das hat sich jetzt so und so verändert. Das kennen wir ja, also ich habe es tatsächlich im Einsatz- und Führungsseminar mal mit auseinandersetzen müssen mit diesen Karten. Oh, ich fand es ganz furchtbar, weil es schwer zu finden war, fand ich. Ich weiß selbst, aus meinem jetzigen Dienstleben habe ich letztens tatsächlich auch einen Einsatz mitbekommen, wo der Hubschrauber eingesetzt worden ist. Vermisste Personen, habt ihr jetzt ganz oft schon hier gerade selbst gesagt. Was sind denn sonst noch Einsätze, die ihr als Hubschrauberstaffel fliegt?
Vermisste Personen ist wirklich unser meistgeflogener Einsatz, kann man glaube ich sagen, der letzten Jahre. Ansonsten sind es halt Großveranstaltungen, die jetzt hauptstadttypisch, wovon es viele gibt, Staatsbesuche, Demos, sportliche Großereignisse. Letztes Jahr die Europameisterschaft, da waren wir auch viel unterwegs, wo diese Fanmärsche waren, meinetwegen die Fanlager haben sich getroffen am Breitscheidplatz und marschieren dann durch die halbe Stadt. Da übertragen wir dann oder können ein Live-Bild übertragen in die Befehlsstellen, sodass der Polizeiführer quasi aus der Luft sieht, okay, da laufen die halt lang, der Verkehr steht, alles, das passt. Und der kann dann halt live mitverfolgen am Monitor, wie es so aussieht. Ne? Gerade bei diesen Großveranstaltungen sieht man dann auch, okay, wo stauen sich vielleicht die Menschenmengen, um jetzt irgendwelche, also wie bei der Love Parade damals, irgendwelche Tragödien zu verhindern. Das kann man da halt auch gut sehen. Verfolgung von Straftätern jeglichster Art, entweder zu Fuß mit dem Auto, jetzt neuerdings auch zu Wasser. Also wir arbeiten auch mit der Wasserschutzpolizei zusammen. Da gehören wir auch mit dazu.
Wie oft seid ihr so in der Luft in der Woche?
Das ist ganz unterschiedlich. In letzter Zeit ist schon fast tagsüber mehr, weil jetzt diese Migrationslage dazugekommen ist, wo wir jetzt durch die Bundespolizei viel fliegen dürfen. Ansonsten war schon eher Schwerpunkt Nacht, weil natürlich der Hubschrauber da seine Vorteile ausspielen kann. Im letzten Jahr, da kamen so roundabout 1000 Einsätze zusammen, also drei am Tag kann man jetzt so zusammenfassen. Und wir als Berliner Piloten oder ich habe jetzt so 200, 250 Flugstunden im Jahr. Also man kann sagen, eine Stunde Flugzeit pro Dienst, Pi mal Daumen.
Ach, krass.
Hab's jetzt nicht genau ausgerechnet.
Also wir sind auch der meistfrequentierste Hubschrauber in Deutschland, obwohl wir nur einen halben Hubschrauber haben in dem Sinne.
Genau.
Jetzt war ja auch aktuell in der Presse mit unseren Einsätzen, die wir so hatten. Also es ist auch wirklich stetig jedes Jahr einfach mehr, weil es, ich sag jetzt mal, ein geiles Einsatzmittel ist. Wir sind wie der Funkwagen am Boden, ja. Gerade jetzt bei vermisste Personen, also da hatten wir einen Einsatz, Martin und ich auch, der mal einfach aufzeigt, wie wichtig eigentlich das auch ist. Also da hatten wir eine vermisste Person, Suizidandrohung und der Funkwagen stand die ganze Zeit im telefonischen Kontakt mit der Treptow-Köpenick irgendwie die Ecke. 6 Funkwagen waren da gebunden, um die zu suchen. Die hatte halt gesagt, sie steigt jetzt aus dem Bus aus und geht in den Wald rein und will sich da halt das Leben nehmen.
So, hat ein Messer mit dabei, ne?
Hat ein Messer mit dabei, so, und der Funkwagen hat natürlich, weil er Kontakt hatte, assoziiert, sie steigt jetzt aus und geht aus dem Bus in den Wald hinein. Haben sich da schon 3-4 Stunden abgesucht und haben sie nicht gefunden, haben uns dann angefordert und auf unseren Anflug haben wir schon gesehen, die sind da komplett falsch. Die müssen auf die andere Seite der Straße, da ist noch mal ein Waldgebiet und da war die Person. Wir waren 8 Minuten im Einsatz und haben diese Person gefunden. Den Funkwagen rübergeschickt und das war dann die Frau auch. Und die haben aber 3-4 Stunden vorher schon gesucht. Und die Einsatzleitzentrale, also die FMBZ, die hat dann schon gefragt, ich brauche jetzt mal einen Funkwagen, habe hier mehrere Einsätze, ihr müsst einen Funkwagen jetzt freimachen. Da hat uns einfach wieder gezeigt, so eine Einsätze können wir eigentlich mit einem Funkwagen machen.
Die Frau lebt?
Die Frau lebt, genau. Gut. Die wurde dann begleitet, wurde dann auch eingewiesen. Die war dann auch irgendwie bekannt für psychische Erkrankungen und sowas alles. Aber war auch alles gut. Die hatte dann noch Messer bei. Wir haben dann schon gesehen, okay, die Kollegen sind jetzt so ein bisschen auch im Tunnelblick. Denn wieder, ah, da ist sie, wir müssen sie schnell aufgreifen. Und dann haben wir nur noch mal gesagt über Funk, ey, achtet auf die Eigensicherung. Die hat immer noch ein Messer, also einfach nur Eigensicherung, klar, um einfach mal was hervorzurufen in den Kollegen, dass die es einfach nicht vergessen. Weil wir sind oben, glaube ich, die entspanntesten, auch bei Verfolgungsfahrten oder so. Wollen ja die Kollegen unterstützen, ja, gerade in der Verfolgungsfahrt, ich weiß nicht, ihr schon mal jemanden hinterhergefahren seid.
Aus privaten Gründen.
Ja, aber alle die Kolleginnen und Kollegen draußen, die sowas schon mal erlebt hatten, die wissen einfach, wie man da im Tunnel ist. Und ich glaube, wenn da jemand ist, der noch entspannter ist und sagt, ey, wir haben denjenigen, fahr mal kurz runter ein bisschen, guck mal links, rechts, orientier dich neu. Wenn der jetzt hier irgendwo hält, in eine Tiefgarage fährt, dann kann er da nur im Objekt irgendwo sein, dann wird's umstellt und dann sucht man den da.
Ihr habt ja wirklich die beste Lage, also auch Sicht auf die Lage vor allen Dingen. Jetzt genau. Nicht nur bildlich, dass ihr da oben sitzt und voll die Übersicht habt, sondern für euch ist natürlich auch, also auch das Thema Eigensicherung, was du ja gerade selbst angesprochen hast, wenn eine Person mit einem Messer jetzt mal zum Beispiel unterwegs ist und die sich jetzt nicht angedroht hat zu suizidieren, sondern die gegebenenfalls ja auch bereit wäre, Gewalt gegen PolizeibeamtInnen einzusetzen, dann ist natürlich für euch klar, naja gut, was soll sie hier oben machen, ne, die Person, das ist... Überzeugt mich jetzt trotzdem nicht.
Aber also gerade auch jetzt, was vielleicht so eine Voraufklärung betrifft, wenn man jetzt hat, hier keine Ahnung, ich sag jetzt mal Tankstellenüberfall oder irgendwie sowas. Wir fliegen hin, können gucken, können sagen, ja, pass auf, da ist der Täter, der hat eine Langwaffe oder der hat vielleicht eine Machete in der Hand. Man kann es dem Funkwagen schon sagen und der kann sich schon drauf vorbereiten. Mhm. Ja, und nicht da blind in die Situation reinfahren, wird da überrascht in dem Sinne. Mhm. Und man sieht es dann auch, die Qualität an Einsätze, die da steigt. Auch Kfz-Diebstahl, war auch wahr, drei Motorräder wurden geklaut, wo der Fahrer dann gesagt, er wusste gar nicht, was er macht, aber wir hatten natürlich auf dem Video drauf, dass er ausgestiegen ist und mit angepackt hat. Ja, da hat sich die Staatsanwaltschaft gefreut, die hat gesehen, oh ja, geiles Video. Wir lesen nicht nur die zeugenschaftlichen oder die Vorgänge, sondern wir sehen auch was, das hat ganz anderes Potenzial. Da wurde dann gar nicht mehr diskutiert. Der Richter hat gesagt, klar, sie haben hier mit angefasst und Höchststrafe, in Anführungszeichen.
Bist du auch Schutzpolizist?
Genau. Also ich bin, habe im mittleren Dienst angefangen damals, war dann knappe 6 Jahre bei der Einsatzhundertschaft, bei der 21. in Schulzendorf. Und von da aus bin ich dann zur Hubschrauberstaffel gekommen. Hab mich schon dafür mal interessiert, für die Hubschrauberstaffel. Die alte Hubschrauberstaffel, sagen wir mal so, war da kein Rankommen. Thomas Kinin, die Generation, die waren ja zum Teil zwischen 15 und 25 Jahre da. Auch da, wie überall in der Behörde, aufgrund des Alters, scheiden die Kolleginnen und Kollegen aus, Interesse bekundet, auf eine Warteliste in Anführungszeichen gekommen. Dann wurde ich eingeladen und dann habe ich das Ding gemacht.
Und habt ihr auch Kriminalbeamtinnen oder ist es, ja echt?
Tim, der ist Pilot auch, genau.
Na.
Also grundsätzlich ist es ja...
Nein, Tor zum Himmel.
Kann mich ja jetzt schon mal auf die Warteliste schreiben für irgendwann. Dann
ja, im Endeffekt ist es offen. Also wir in Berlin haben halt noch so das alte PGV, aber die Berliner Polizei will sich so ein bisschen an den Bund richten, was jetzt Fliegerei so betrifft. Und da ist die Laufbahn offen. Also ist egal, ob mittlerer Dienst, also irgendwo fliegen auch Polizeimeisterinnen auch rum bei der Bundespolizei. Und da sagen wir, ja klar, warum soll der aus dem mittleren Dienst das nicht können wie aus einem gehobenen Dienst? Also da musst du halt, entweder du kannst es, ja, du bist multifunktional, du kannst Hände, Beine sprechen, alles gleichzeitig, oder du kannst es halt nicht.
Hast du einen Erfahrungsschatz von deiner Arbeit früher, dass du sagst, jo, das qualifiziert mich jetzt zum Operator oder eben zum Pilot. Du machst da deshalb genau eben diesen Speziallehrgang.
Jetzt bei dir als Operator würde ich schon sagen, noch mehr als bei mir.
Tatortfotografie.
Ja, auch die ganzen, er muss ja Funkkreise bedienen. Ne? Er muss schon die ganze Aufbauorganisation der Behörde so ein bisschen kennen. Von 2 Behörden muss er die jetzt kennen in dem Fall, weil wir ja für die Bundespolizei auch fliegen. Dann kann es sicherlich nicht schaden, wenn man schon Vorkenntnisse hat. Ist aber jetzt nicht... Man kann es bestimmt auch erlernen, ja.
Also intern ist safe, oder? Also ich jetzt nicht, aber ich bin auch froh, wenn ich meinen MAP-Rechner bedienen kann.
Ja, also intern sagen wir schon bei uns, man sollte mindestens 5 Jahre auf der Straße gewesen sein, um einfach so, ich sag jetzt mal, die Berliner Polizeigeflogenheiten so kennenzulernen. Ja, wenn man sagt Kotti oder so, ja, dass man da nicht erstmal stundenlang gucken will, was meint der denn jetzt mit Kotti oder was, da gibt's ja halt auch so polizeispezifische Begriffe, dass man einfach weiß, wie funkt man, so ein bisschen taktisches Verständnis, ja, wie ticken die Funkwagen draußen oder die Hunde, ja, wenn wir mit den Hunden zusammenarbeiten.
Mit den Hunden kann ich, die habe ich letztens übrigens auch in einem Einsatz dabei gehabt, die Datenträgerspürhunde. Und da, Markus, muss ich nochmal mit dir sprechen, weil ich habe nämlich gefragt, wie die ausgebildet werden. Da war ich ganz fasziniert tatsächlich.
Ja, bei denen war ich ja, ich habe ja alle einmal erlebt.
Ja, du bist toll. Ich gehe jetzt bald mit der Hubschrauberstaffel einen Kaffee trinken. Ohne dich. Ich habe jetzt ein eigenes Auto ab nächster Woche und da fahre ich alleine dahin.
Du musst ja nicht mehr kutschiert werden. Ja,
genau. Okay.
Mir ist jetzt nochmal eine Frage, wenn ihr in der Luft seid, du sagst jetzt, ja, Spiegelreflexkamera, bist du mit so einem Objektiven ausgestattet, dass du da mir die Kennzeichen vorlesen kannst? Genau. Oder das Billige?
Und, ja, genau. Nee, und halt auch ein Objektiv, also diese klassischen
Wildlife.
Wildlife, genau.
Das in Berlin auch Wildlife.
Genau. Ja, natürlich. Ich möchte die Amsel auf dem Dach fotografieren.
Nee, ich meine, genau. Was hier auf den Straßen passiert, genau. Ist Wildlife. Und
das muss ja auch einfach sein. Gerade wenn wir jetzt, wenn es auch um Thema Aufklärung ist, wir dafür Dienststellen zuarbeiten. Wir schießen das Foto, die können ranzoomen, können gucken, ah ja, das ist da und da, da ist die Tür, Klinke links und sowas. Das ist halt wichtig für Detailaufnahmen oder auch für irgendwelche Verfahren später. Also kann man dann nicht sagen, so jetzt ist die Kleine, weiß ich nicht, mit dem Handy oder so.
Ich mach's mit dem iPhone, genau. Zweifacher Zoom.
Ja, deswegen halt auch so die Frage, wenn ich jetzt denke, ja, du hast halt krasse Kamera und alles, aber nachher hast du halt eine Bildauflösung, wo du denkst, ja gut, tolle Überwachungskamera. Ja. Dass du da halt ja auch irgendwie was sehen willst schlussendlich. Weil wenn du gerade, du sagst, du machst Fotos, Videos könnt ihr dann ja irgendwie auch mit.
Das macht man ja mit der Wärmebild vorne.
Genau, das macht ihr dann parallel alles damit. Okay.
Und da kann man ja nochmal zu sagen, zu dieser Wärmebildkamera, das System, wie teuer war das?
Das kostet 1,5 Millionen.
Genau. Und da
hat aber die Bundespolizei angeschafft, also nicht wir verlieren. Ja. Oder in dieser Kugel, die vorne dran hängt, da sind drei Kameras drin. Wir haben die Wärmebildkamera, klassisch schwarz-weiß macht. Dann haben wir eine TV-Zoom-Kamera, ja, die kann stufenlos rein und raus zoomen. Und dann haben wir eine Spotter-Kamera, die halt optisch nochmal ein Stück näher rankommt. Also nicht digital oder so. Jeder, der sich so ein bisschen auskennt, der weiß, dass es alles mit Optik besser ist als digital. Genau, und so machen wir das dann am Tage halt auch mit allen Kameras spielen. In der Nacht geht dann halt nur Wärmebild.
Wenn man euch jetzt so sieht, es bleibt unseren ZuhörerInnen natürlich leider Gottes verwehrt, beziehungsweise das Foto, das sieht man ja. Sieht es jetzt quasi, wenn man die Folge hört. Ihr sitzt ja gerade vor uns und zwar, ist das euer Aufrüsten? Ihr habt euren Anzug hier an, euren Fliegeranzug, darf man das so sagen? Oder kriege ich jetzt gleich, wenn ich mal sage, mein Freund, der rudert, ne? Wenn ich sage, du mit deinem Paddel, dann sehe ich das in seinen Augen, dass er wirklich diese Beziehung überdenkt regelmäßig.
Na, wie heißt es jetzt richtig denn?
Es ist ein Riemen.
Ein Riemen.
Ja, ein Riemen ist es, ja. Okay. Bei ihm ein Riemen oder halt ein Ruder. Man rudert mit einem Ruder. Ist doch auch scheißegal.
Also, du sagst weiter Paddel.
Wir sind echt in seinem Boot da. Ich bin richtig ärger zu Hause. Er hört das ja zum Glück nicht. Der hörte genug meine Stimme. Aber egal. Was ist das für ein Anzug? Ein Fluganzug? Ein Fliegeranzug? Was tragt ihr da?
Der offizielle Begriff ist Fliegerblouson, ne? Und wir nennen es eigentlich immer Kombi.
Flieger. Ich hätte jetzt Onesie genannt.
Euer Onesie hier von Aces tragt ihr? Genau. Euren Fliegerkombi?
Genau, so ein schöner, bequemer Einteiler, Reißverschluss, der komplett einmal von oben nach unten
zirpen. Ich finde den super, ich will den haben.
Ich habe auch gesagt, der sieht super bequem
aus. Ich finde, der sieht ultra geil aus. Und dann habt ihr da hinten, sehe ich, das sind Taschen, da habt ihr mir vorhin schon gesagt, als ich in meiner netten Art und Weise gefragt habe, was ihr da mit euch rumschleppt.
Unsere Lunchpakete.
Ja, ich habe, das Logo hat so ein bisschen was von Star Trek.
Tragt ihr eine Waffe? Sehe ich es gerade nicht oder habt ihr keine dabei?
Wir haben keine dabei. Wir sind komplett ausgestattet. Wir sind auch Schutzpolizisten oder Kripo-Beamte. Komplett ausgerüstet, Handfessel, RSG-8, Tonfa.
Da ist ja irgendwie so ein Gürtel, also Fach mit, oder?
Genau, wir tragen eigentlich so ein Schulterholz, das hängen wir uns so über.
Ja, na, das möchte ich wollte nicht so
oder Tragespinne nennt man das, ne? Das glaube ich auch von der Bundespolizei haben wir uns das mitbeschafft. Das hängt man sich halt um und hat dann die Waffe mit dabei, wenn wir jetzt draußen fliegen, weil es wohl schon mal vorgekommen sein soll. Passiert jetzt eher selten. Da ist jetzt irgendwie eine Festnahme auch durch Besatzung des Hubschraubers erfolgt.
Klar, JP lässt sich dann fallen von oben.
Das ist der Tom-Cruise-Moment.
Ich hab das schon. Es ist schon passiert.
Du hast dich abgeseilt?
Ach, stimmt, nicht abgeseilt, aber das war ein Bundespolizeieinsatz. Da hat jemand Graffiti unter einer Bahnbrücke gesprüht. Jetzt weiß man auch, warum immer die Bahn so viel Verspätung hat, weil der einer sprüht und dann ist halt der ganze Bahnverkehr, Schnellfahrstrecke, S-Bahnstrecke, was nicht alles gibt, lahmgelegt. Dann fahren die nur noch zum Teil 2 km/h, weil ja irgendwo eine Person im Gleis ist. Da war es dann so, dass der Kollege von der Bundespolizei die sind da nicht anders rangekommen. Jedenfalls waren sie dann in irgendeiner Kleingartenkolonie und der ist dann aus seinem Auto ausgestiegen und ist dann irgendwie knappe 2 Kilometer die Bahnstrecke, die Schiene lang gerannt zu dieser Brücke. Die Kollegin ist dann da irgendwie mit dem Auto rausgefahren und dann ist der weggerannt, der Graffiti-Täter. Der kam man dann aber nicht mehr weit, weil wir hatten den die ganze Zeit im Blick, sind dann ein bisschen tiefer geflogen, weil dann übers Feld und haben ihn dann zum Anhalten bewogen. Hat er dann auch gemacht, denn dann kam der Bundespolizist angerannt, hat ihn dann festgenommen und haben gesagt, gut, wir gehen jetzt runter, wir unterstützen ihn jetzt mal. Und da ist dann halt der Operator derjenige, der dann am ehesten aussteigen kann, weil die Piloten müssen dann noch abstellen.
Offensichtlich.
Und, genau. Aber auch wenn der Hubschrauber gelandet ist, ja, nicht rausspringen oder so, sowas machen wir nicht. Und dann habe ich den da erstmal unterstützt in dem Sinne, dass der mal durchatmen kann. Ja, im Hochsommer da knappe 2 Kilometer aufgerüstet, die Schiene lang, war jetzt nicht so geil für ihn. Und die Kollegin hat, ich glaube, nochmal so knappe 15 Minuten gebraucht, ehe sie da war, weil das da auch mitten in der Pampa, Karower Kreuz war das, glaube ich, oben die Ecke da im Norden von Berlin. Also sowas passiert letztendlich auch. Also wir sind halt ein Funkwagen in Anführungszeichen, auch nur Schutzpolizisten, was natürlich für uns auch eine Mehrbelastung ist. Gerade was Martin ja auch vorhin meinte, mit dieser Nachtfliegerei, wenn man mal überlegt, du siehst nichts, du fliegst nur mit einem Nachtsichtgerät. Ja. Für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, aber es ist wie so eine 50er Brennweite, wenn man jetzt seine Kamera nur durch so eine 50er Brennweite guckt und sowas machst du dann halt nachts, dann siehst du nichts, dann hast du die G-Kräfte, dann hast du die, dein Körper fühlt ganz anders, weil er nichts sieht.
Wir deshalb, haben schon nicht leicht.
Genau, deshalb ist es auch für uns halt wichtig, dass man auch, wenn wir sie haben, diese Freiphasen zum Regenerieren hast. Mhm. Aber leider, aber das ist auch einfach Personal geschuldet, weil überall Personal fehlt. Und das merkst du dann halt auch schon nach 4 Diensten im Flugdienst, 12 Stunden, wenn du morgens um 4 Uhr aufstehst, zur Arbeit fährst, um 19 Uhr zu Hause bis pennen gehst, das ist dann schon irgendwann auf Dauer nicht mehr gut. Aber das betrifft jeden Bereich, glaube ich.
Mhm. Aber ich meine, gut, ihr habt euch das ausgesucht und ihr habt dann ganz offensichtlich kein Problem mit der Höhe. Trotzdem denke ich immer, ich finde das ja...
Ich habe Flugangst, aber fliegt das Ding.
Also, du hast
nein. Wenn also, er jetzt sagt,
ich habe Flugangst, ich bin bei der Hubschrauberstaffel. Obwohl ich sagen muss, ich habe keine Flugangst, weil ich denke mir dann immer, ich hatte früher Flugangst, aber mittlerweile denke ich mir, naja, wenn ich da drin sitze und ich entscheide mich irgendwo hinzufliegen, sobald die Türen zu sind und das Ding rollt, das auch ganz häufig.
Ohnmächtig.
Ja, genau, weg vor Angst. Nee, aber ich komme ja eh nicht mehr raus. Also weißt du, und das ist, glaube ich, tatsächlich der Unterschied zu einem, also nicht, dass ich aus einem Hubschrauber so einfach aussteigen könnte. Das ist anders von innen. Das ist so klein und dann ist da so eine Tür, die so einfach offen geht, das ist in einem Flugzeug einfach nicht der Fall. Also da sitze ich ja nicht und mach mal zwischendurch eine Tür auf und stell mich raus oder sowas.
Ich habe mal eine Frage, so lufttechnisch, wie viel ist denn da los? Also ich denke halt an Personen, Passagierflugzeuge, Rettungsdienst ist ja irgendwie auch noch da.
Aber ihr seid ja gar nicht auf der Höhe von einem Passagierflugzeug, ne? Also es ist ja...
Naja, also...
Ja, beim Start landen oder...
Genau. Ja, da, ja, aber generell.
Sonst eher nicht, aber jetzt hier am BER, also an Schönefeld am Airport, die landen alle immer in so einem Trichter, also die kommen von ganz oben runter, die wollen natürlich auch nicht so viel Lärm machen, deswegen kommen von einer relativ großen Höhe in einer kurzen Zeit, aber wenn wir da jetzt im Bereich unterwegs sind, sind wir schon auch auf der gleichen Höhe unterwegs. Da muss man sich natürlich absprechen, auch mit dem Tower-Lotsen und natürlich am besten versuchen, dass man denen nicht in die Quere kommt. Ne? Mhm. Letztlich ist es so, dass wir als Polizei es quasi wie der Funkwagen draußen auch Sonderrechte haben. Also wenn wir jetzt sagen, nö, wir haben jetzt hier einen Polizeieinsatz, dann startet auch mal EasyJet durch und das macht man natürlich oder probiert zu vermeiden, ne? Weil wir wissen ja auch, was da dran hängt.
Oder Qatar Airways, der A380, der genau, kann schon eine Runde drehen, nur weil wir mit unserem
Ich werde richtig fluchen, das ist mal, wenn ich mit EasyJet in den Urlaub fliege, dann sage ich, Martin!
Kurz vor 24 Uhr.
Ey, nee.
Ja, genau, also es würde schon gehen. Man probiert zu vermeiden, da sprechen wir uns natürlich mit den Leuten ab. Ansonsten sind über der Stadt, wie du schon sagtest, halt ADAC und DRF, also Rettungsmaschinen unterwegs. Die sind aber relativ tief immer, weil die ja von einem Krankenhaus zum nächsten fliegen. Das sind immer so 2-3 Minuten Flüge. Oder die landen halt irgendwo in der Stadt, die gehen gar nicht so hoch, weil es sich einfach für die nicht so lohnt. Ja. Die sind eher so ein bisschen tiefer unterwegs. Und da haben wir halt so ein System, eine Funkfrequenz erstens, wo die sich an- und abmelden, da hören wir halt mit. Also wir haben eigentlich 3 bis 4 Frequenzen immer geschaltet, die wir parallel so mithören. Und da hören wir die halt auch. Und wir haben noch so ein System an Bord, wo wir halt sehen, welche Maschine sich wo bewegt. So, dann kriegen wir halt Meldungen, wenn die bei uns irgendwo in der Nähe ist.
Genau. Habt ihr da für andere ersichtlich auch ein Blaulicht irgendwo dran?
Einfach
mal so, weiß ich nicht.
Sieht man so um in der Luft.
So gerade im Dunkeln, wenn irgendwas ist, so, dass da vielleicht so...
Nee, das
oder
haben
so ein
wir,
spezielles
das gibt's leider
Martin
nicht.
Martin-Zorn da oben. Ich wäre so genervt, wenn ich in einem Flugzeug sitze, auf einmal ich... Ich
ja, aber weiß ich nicht. So für einen Flugluftraum, dass er jetzt irgendwie so eine spezielle blaue Lampe irgendwie, also am Flugzeug hat, sind ja noch irgendwie Lampen.
Also Lampen gibt's schon. Das sind aber die ganz normalen, die jetzt vorgeschrieben sind. Also ein rot blinkendes Licht. Anti-Collision Light heißt es. Das ist vorgeschrieben, muss an sein. Position Lights haben wir, rot und grün. Das haben aber auch jedes Cessna oder jedes Flugzeug, jeder Airliner. Also wir haben da nichts Polizei-typisches noch.
Nur die Beklebung halt, Polizei.
Genau, steht halt drauf.
Wenn er jetzt irgendwie Unfall, jetzt bin ich wieder vielleicht medizinisch Helikopterabtransport, wenn irgendwas ist. Wenn es jetzt bei euch im Einsatz passiert, fordert ihr dann einen anderen Helikopter an für einen medizinischen Transport, falls da noch irgendwie sowas stattfinden sollte? Oder ist es denn, weil da jetzt gerade ein Helikopter ist? Na, weiß ich ja nicht. Das ist einfach mal
Frage. Wir können jetzt keinen Patienten mitnehmen bei uns. Da hat JP hinten den Platz beschlagnahmt. Der hat da seine Operator Workstation, einen riesen Computer mit zwei Bildschirmen. Hinten drin ist auch nochmal dein Rechner. Ne?
Ich stelle mir gerade vor, dieser Map-Rechner, diese Doppelbildschirme.
Ja, genau.
Ein Auswerterechner habe ich hier.
Ja, ein Videorekorder.
Erstmal hochfahren.
Da ist meine Kaffeemaschine. System-Update, Leute.
Also jetzt so der klassische Rettungshubschrauber, sowas haben wir jetzt nicht. Mhm. Aber mal angenommen, der Fall, wir haben hier einen Anschlagsfall und irgendwie eine Spezialkraft wird verletzt an der Feuerlinie. Da sind wir wieder Polizisten. Ja. Dann würden wir auch runtergehen und würden diesen Kollegen, gab es auch mal schon Trainings damit, würde man dann ins Krankenhaus fliegen. Schnellstes Mittel. Aber auch, wenn man vielleicht perspektivisch einfach mal guckt, wo so die Reise hingeht, könnte man auch Hubschrauber, wenn man irgendwann mal was Eigenes hat oder so, auch mit einem medizinischen, so einen Umrüstungssatz, dass wenn jetzt ein Katastrophenfall ist zum Beispiel, dass man sagt, okay, diese polizeiliche Aufgabe, Wärmebildkamera brauchen wir jetzt am Tage nicht, raus damit, Trage hinten rein, Winde ran und dann hat man neben den drei Rettungshubschraubern, die hier über Berlin rumfliegen, der FADAC, auch noch den einen Polizeihubschrauber. Hast du schon vier. Sparst dir halt Zeit. Faktor Zeit ist in der Behörde ja essentiell. Könnte man dann drüber nachdenken.
Ja, wenn du mal dir den eigenen Heli anschaffst.
Also für mich seid ihr auf jeden Fall die coolen Kids der Behörde. Das ist schon ziemlich cool. Also wirklich, wie gesagt, ich habe nichts mit Höhe am Hut, aber das finde ich, ich hätte nicht gedacht, dass ihr so viel fliegt. Also da kann man mich auch gerne naiv nennen, aber das sind für mich tatsächlich so Spezialeinsätze, die in meiner kleinen Vorstellung, wenn ich da auf meinen 12 Quadratmetern in meinem Kabuff sitze jeden Tag, gar nicht so auf dem Schirm habe.
Ja, wie oft landen halt jetzt so die Entführung oder irgendwas bei uns, das wieder halt immer von mitbekomme, wenn irgendwie alles bei euch dann eintrifft aus ganz Berlin und Raum.
Na, ich krieg's auch nicht mit. Also ich höre auch keinen Hubschrauber. Auch wenn die Leute sagen, na, aber der Hubschrauber so laut, was für ein Hubschrauber. Also das ist so. Ich glaube, die könnten neben uns da in unserem Innenhof landen und ich würde es nie mitkriegen. Und deswegen.
Nee, seitdem ich die Busstation von meinem Fenster habe, ist Lärm sowieso nichts mehr. Wir hatten ja letztens die Folge mit der AIDS, auch wo die auch genau ja diese Geschichte erzählt haben, dass sich ja jemand dann eben beschwert hat und angerufen hat wegen des Hubschraubers.
Ja.
Warum?
Bis sie ihn mal selbst
warum
brauchen.
Warum könnt ihr nicht bis morgen warten?
Ja, entschuldigen, also vielleicht sollten wir uns auch hier mal im Namen der Hubschrauberstaffel entschuldigen für die nächtliche.
Hört auf damit. Das wollen
sie ja immer. Im Endeffekt, wir machen es ja nicht aus Spaß. Da stecken Menschenleben hinter.
Klar.
Ja, und ich glaube, jeder, dem irgendwie sein 11-jähriges Kind verloren gegangen ist, der ist froh, wenn die Polizei da alles Erdenkliche tut. Und da muss man halt auch mal vielleicht 1,5 Stunden Hubschrauberlärm ertragen in dieser einen Nacht. Ja, dann hat man wieder für die nächsten 10 Jahre Ruhe. Dann ist das halt mal so.
Ach, ich denke ja nicht nur an Kinder, gerade im Winter oder irgendwas.
Dementen Opa hatten wir auch im Winter.
Wollte ich gerade sagen, bis man es selbst braucht. Ne? Ja. Alle meckern immer, bis auf einmal, wie du gerade sagst, dann verschwindet das Kind doch mal. Also Gott bewahre, aber dann Hubschrauber wäre jetzt ganz geil.
Und das ist, glaube ich, halt auch so ein Ding, je schneller irgendwie sowas passiert, umso größer ist ja die Chance, gerade wie du ja auch diese Geschichten erzählt hast, dass ihr eben diese ganz andere Sicht habt, die ich mir ja von hier unten nicht vorstelle, was ihr halt für einen Überblick dann ja auch habt.
Ich kenne dich gut genug, du bist richtig Feuer und Flamme, vor allen Dingen kennst du dich ja auch mit diesem ganzen kennst du dich mit diesem ganzen Kameragedöns aus und sowas, ne? Markus, das sind keine ästhetischen Fotos, die gemacht werden müssen.
Nein, das dachte ich mir gerade so, während jemand so von der Elz angerufen hatte, dachte ich mir, ihr macht ja jetzt keine stadtweite Fotografie da nachts, um einfach zu sagen, oh, heute ist eine schöne, ruhige Sommernacht.
Heute steht die Sonne besonders gut.
Guck mal, heute haben wir richtig hier, was ist hier, den Erdbeermond oder was ist da jetzt aufgehen soll?
Kommt doch jetzt, der Erdbeervollmond. Ne? Der, ja,
stimmt,
der,
heute Nacht.
Ist es heute Nacht soweit?
Ich hab's gehört. Ja.
Ich hab's gehört.
Du hast sogar Nachtdienst.
Ich hab Nachtdienst, deswegen, da müssen wir unbedingt fliegen heute.
Also, wer sich heute
Abend... Wir dürfen euch heute begleiten. Das ist so lieb von euch. Nee, ich kann im Dunkeln fliegen, ey, mit offenem Fenster. Da wäre noch...
Tür.
Ja, hör auf. Ich fand das sehr schön, dass ihr uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben habt, weil ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal am Boden vielleicht uns das angucken dürften, wo ihr da arbeitet.
Mal kurz.
Nein, das möchte ich gar nicht, noch mehr Angst. Also entweder ganz oder gar nicht, aber so anteasen.
Entweder rausspringen oder nicht.
Da löste bei mir ein Magen-Darm-Infekt aus. Das ist, das kannst du nicht machen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch, dass ihr hier wirklich in voller Montur erschienen seid. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich finde es toll, Markus.
Ja, ich möchte auch mal tauchen. Du möchtest gleich nochmal behind the scenes die Komplettausstattung.
Ja, möchte ich auch. Und Matthias, sehen. Wenn das jetzt hier möglich ist anscheinend, dass die Hubschrauberstaffel hier in voller Montur sitzt, Polizeitaucher aufschreiben.
Aber der muss mit seinen Flossen hier.
Ja, ich möchte gerne die Polizeitaucher hier haben. Weil, ja, stimmt, die Hunde waren ja auch Raum. Da. Gustav ja. war ja auch als er selbst.
Wir machen ja alles möglich. Ich sehe hier so ein Schwimmbecken, wo wir dann alle drin sitzen.
Ja, und jetzt hast du mich.
Und nicht den rosa Flamingo, der existiert
jetzt
noch.
Jetzt hast du mich.
Er existiert noch.
Ihr Lieben, vielen lieben Dank für eure Zeit. Ihr habt es gerade gesagt, ihr habt Nachtschicht heute.
Genau.
Ja, das ist ja.
Also jetzt Martin, ich nicht. Ich
ach so.
Tagesdienst heute.
Ist gleich, ich möchte so die Abfahrt von euch so mit Landen direkt reinspringen und so an der Kufe dann.
Das wäre geil.
Da sind ja, wir wieder bei Tom Cruise.
Alles beginnt und endet mit
Tom Cruise. Ich hatte nie so einen Crush auf Tom Cruise, aber irgendwas hat es mit mir gemacht, die Mission Impossible. Und Rebecca Ferguson, da ist auch viel passiert in mir. Gut, wie dem auch sei, ihr Lieben, vielen lieben Dank. Zum vierten Mal verabschiede ich mich jetzt von euch. Habt noch einen schönen Tag und danke für eure Arbeit.
Du hast noch deine Sache vergessen.
Markus, das ist, weil wir jetzt erst damit angefangen haben.
Ja,
wir
deswegen.
Von Verschlusssache feiern Weihnachten. Wenn ihr nicht in diesen fantastischen Anzügen auf unsere Weihnachtsfeier kommt, da bin ich sehr enttäuscht. Also, hiermit seid ihr herzlich auf unsere zweite Weihnachtsfeier von Verschlusssache eingeladen. Einladung bekommt ihr natürlich nochmal hier keine halben Sachen bei uns.
Nein.
So Spezialdienststelle Verschlusssache. ihr bekommt noch eine schriftliche Einladung, aber das gehört an jedes Ende einer Folge eine Einladung von mir. Das ist jetzt passiert und
Dankeschön.
Jetzt aber wirklich, jetzt Markus, jetzt lassen wir sie gehen, jetzt wird's affig.
Ja,
okay. Tschüss, vielen Dank.
Dankeschön,
Ciao.